Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wie ist das, wenn man an einem Lungenvirus erkrankt, auf die Intensivstation kommt, ins Koma versetzt und künstlich beatmet wird? Was geht dann im Kopf vor? Was machen unser Gehirn, unsere Fantasie dann mit uns in den Tagen oder Wochen oder sogar Monaten, die das dauern kann? In so eine Situation sind jetzt viele Menschen gekommen durch Corona und der Schriftsteller Friedrich Christian Delius, der hat so etwas schon vor Jahren erlebt. Er erzählt davon in seinem Buch Die sieben Sprachen des Schweigens. Seien Sie willkommen, Herr Delius, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Tag.
2008 war das, da sind Sie schwer erkrankt, waren viele Tage im Koma, eben mit starken Halluzinationen. Sie haben Ihre Traumbilder gleich danach aufgeschrieben in der Reha. Warum haben Sie das eigentlich gemacht?
Ja, die waren im Gegensatz zu normalen Träumen, waren diese Halluzinationen etwas, was sich auch im Gedächtnis festgebrannt hat. Und ich konnte noch praktisch 3 Wochen oder 2 Wochen nach den ganzen Geschichten im Detail aufschreiben, was mein Kopf da erlebt hatte. Mhm. Und das habe ich sozusagen in Skizzen getan und daraus die zur Seite gelegt. Und es war sehr viel Material einfach und ich hatte es einfach mal festgehalten.
Und können Sie uns ein bisschen davon erzählen, was Sie da halluziniert haben, was da los war in Ihrem Kopf?
Ja, also das ist ja, wie man mittlerweile weiß, auch ein Krankheitsbild, ein Delir. Das heißt, dass man Albträume hat, andere Leute haben Schlimmeres geträumt als ich oder halluziniert. Bei mir war es noch verhältnismäßig friedlich. Ich habe nur Krimis erfunden und vor mich hin geträumt, in denen ich aber auch eine Rolle gespielt habe. Und das Schlimme daran ist ja, dass sie nie davon aufwachen, wie im Traum. Da können sie sagen, hoppla, war ein Traum. Schrecklich, aber oder schön. Und bei der Halluzination hört das nicht auf. Und das ist die eigentliche Schreck, ja, Dauer, die so über Tage geht, wenn sie so langsam aus dem Koma wieder hochkommen.
Nimmt man das denn dann wahr? Also ist das so ein Gefühl, das dauert jetzt ewig, es hört überhaupt nicht auf. Ich bin wie gefangen in dieser Welt aus Albträumen, wie das in Ihrem Fall war. Ist das auch eine Form von Qual?
Ja, das ist es. Sie haben ja auch Bilder, oft lächerlicher Art, die aber so störend sind. Und Sie können nichts dagegen tun. Sie können nicht reden. Sie können nicht sich verständlich machen. Es bleibt alles im Hirn haften. Und das ist eine große Strapaze, muss ich sagen.
Ja, und wie Sie das beschreiben, also das wird einem sehr plastisch. Man ist, wenn man liest, was Sie davon erzählen, ein bisschen wie mitgefangen in diesen Albträumen. Und das oft diese, hat das auch diese Traumlogik, dass es man einer Situation entkommen möchte, aber zu langsam ist oder es an irgendwelchen Details scheitert, dass man nicht herauskommt aus dieser Situation. Also man erlebt die Belastung durch diese Erfahrung beim Lesen auch mit. Andererseits habe ich mich auch gefragt, als Sie das dann danach aufgeschrieben haben, war da auch ein bisschen Staunen oder vielleicht sogar auch Bewunderung dabei, auch für diese Fantasieleistung, die das ja auch ist, die Ihr Gehirn da vollbracht hat?
Ja, Staunen ist richtig. Fantasieleistung auch. Also, aber wie gesagt, ich bin relativ gut davon gekommen. Mhm. Es gibt andere, die haben dann so wirklich schlimme Träume, dass das Wasser steigt am Bett und Schlangen fangen an, die Beine an zu fressen und sowas alles. Das haben ja auch viele Long-Covid-Patienten heute, die im Koma waren. die haben ähnliche Erfahrungen, zum Teil schlimmere, zum Teil vielleicht weniger schlimm, das weiß ich nicht. Aber es ist, gar nicht so selten, dass es das gibt.
Und haben Sie, als Sie das, Sie haben das ja jetzt in eine literarische Form gebracht, schon in der Corona-Zeit, wenn ich das richtig weiß, haben Sie dann auch beim Schreiben auch an Menschen gedacht, die jetzt im Corona-Koma liegen?
Ja, ich hatte den Plan, Ende 2019, Anfang 20, so ungefähr damit anzufangen. Und da ging genau Corona los. Und je mehr ich erfuhr, desto mehr merkte ich, wie das passte. Ja? Mhm. Und ich bin aber ganz streng bei den Sachen geblieben, die mir den Kopf zermartert haben. Mhm. Und wollte das nicht vermischen mit anderen. Da ist auch nichts erfunden. Also ich habe nach den alten Notizen ein halbes Jahr gearbeitet in der ersten Corona-Phase.
Jetzt erzählen Sie davon in einer ganz eigenen Prosaform. Das sind so unterschiedlich lange Absätze, die man da vor sich hat. Mal nur so 3, 4 Zeilen, mal 10, manchmal auch mehr. Selten mehr als eine Seite lang. Und dann enden die Absätze immer in so einem Gedankenstrich, als wenn da ein Gedanke in der Luft schweben bleibt. Was war denn Ihre Idee bei dieser Form?
Ja, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Ich habe das schon bei dem Birnen van Rebeck gemacht und bei Bildnis der Mutter als junge Frau. Auch die Zukunft der Schönheit. Also, ich vermeide den Punkt. Das heißt, ich möchte möglichst viel Rhythmus in einem Satz haben. Möglichst viel, sagen wir, das gute alte Wort Anmut. Mhm. Oder Schönheit, kann man sagen. Aber Rhythmus muss sein. Also für mich sind Sätze wie Anna ging aus dem Haus und bestellte im Café an der Ecke einen Latte Macchiato, Punkt, hat für mich nichts mit Literatur zu tun. Wenn ich solche Sätze lese, schlage ich das Buch schon zu. Also ich habe einen Anspruch an Sprache. Und Literatur, literarische Sprache. Das heißt, da gehört es auch dazu, Sachen so ein bisschen schweben zu lassen und einen Rhythmus zu finden und dadurch einen anderen Sog herzustellen. Und wie ich höre, funktioniert das auch recht gut.
Ich muss sagen, es funktioniert sehr gut in diesem Buch. Ich würde gerne noch mit Ihnen über die Titelgeschichte des Buches reden, also die 7 Sprachen des Schweigens. Da erzählen Sie von einem Erlebnis mit dem Schriftsteller Imre Kertész, als der gerade mit dem Literaturnobelpreis geehrt worden war. Da sind Sie mit ihm durch die Stadt Jena gelaufen. Das war so ein Schriftstellertreffen, bei dem Sie dabei waren. Und Sie haben bei diesem gemeinsamen Gang durch die Stadt geschwiegen, fast die ganze Zeit. Das ist der Anstoß für diesen Text. Warum haben Sie denn zusammen geschwiegen und nicht viel mehr miteinander gesprochen?
Ja, fast geschwiegen. Ein paar Sätze, Stichworte sind ja gefallen. Ich musste ihn was fragen, weil ich ein Motto von ihm haben wollte und ihm schon einen Brief geschickt hatte. Und darüber haben wir gesprochen. Und ich merkte erstens, dass er einfach nur gehen wollte und jetzt nicht reden. Und ich bin ja auch einer, der nicht als Vielredner, als Schwätzer bekannt ist. Also hatten auch eine diebische Freude am Schweigen und sind so gute 10 Minuten durch Jena gegangen. Und ich beschreibe das sehr ausführlich, den Weg vom Schiller Gartenhaus zum Schwarzen Bären und schreibe über das, worüber wir eigentlich vielleicht hätten reden können, aber eben nicht reden.
Sie waren sein Schweigeassistent, sagen Sie auch an einer Stelle. Für mich als Leser ist das eine faszinierende Erzählung von Ihrem gemeinsamen Schweigen, auch deshalb, weil Sie auch berichten von Ihrem Imre Kertész Lesen, davon, was Bücher und Sätze von ihm für Sie bedeuten. Und Sie haben ja dieses Motto schon gerade angesprochen, das Sie von ihm ja erbeten haben. Das stammt aus seinem Roman Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. Und das ist eigentlich auch ein Ausschnitt aus einem längeren Satz, aber dieser Ausschnitt, der lautet: Das wirklich Irrationale und tatsächlich Unerklärbare ist nicht das Böse, im Gegenteil, es ist das Gute. Warum ist dieser Satz jetzt so wichtig für Sie?
Ja, der war für dieses Buch, was ich schrieb, wichtig, weil ich über eine ziemlich unbekannte Widerstandsgruppe im Dritten Reich geschrieben habe. Die hieß Europäische Union. Also sie ist bekannt eigentlich nur durch den Namen Havemann, der da seinerzeit dabei war. Und wichtiger Mann nebendran war der Arzt Dr. Großgurt. Und ich kenne eben diese Familie Großgurt seit Jahrzehnten sehr gut und wollte diese Geschichte endlich mal schreiben. Und da passte mir dieses Motto ideal. Warum? Imre Kertész lässt ja in diesem Text, aus dem ich zitiere, seinen Protagonisten schimpfen auf diese ständige Medienpräsenz der Täter. Es wird immer ausgelotet, wer, warum, welches Verbrechen, wie getan hat. Und dagegen wendet er sich ja und sagt eben diesen Satz an einem schlichten Beispiel von aus dem KZ, als ihm ein sterbender oder noch nicht sterbender Lehrer dort ein Stück Brot gibt. Und das ist für ihn eine zentrale Szene. Die kommt auch an anderer Stelle vor. Und mir schien die Frage erlaubt, ob ich diesen Satz übertragen dürfte als Motto, wo er sehr gerne zugestimmt hat, sich sogar, wie er dann auf seine höfliche Art sagt, geehrt fühlt und so weiter. Also das war der Anlass.
Auch an diesen Roman von Imre Kertész und überhaupt an ihn als Denker und Schreiber wird man herangeführt mit der Erzählung von Friedrich Christian Delius, die 7 Sprachen des Schweigens, die Titelgeschichte seines Buches. Das ist im Rowohlt Berlin Verlag erschienen mit 190 Seiten. Herr Delius, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.